Die Bühne ist noch nicht voll genug. Ich habe mir meinen eigenen Berg noch mitgebracht. Ja, ich möchte starten mit einer kleinen Umfrage. Eigentlich fragt man dieses Jahr, wenn es um den Urlaub geht, ja nicht so sehr das, was ich euch fragen will, sondern bleibt ihr hier oder fahrt ihr tatsächlich weg? Oder wenn ihr wegfahrt, dann bleibt ihr doch in Deutschland oder fährt gar jemand ins Ausland? Das ist ja ein bisschen knifflig. Aber ich möchte heute den Klassiker abfragen. Fahrt ihr ans Meer oder an die Berge? Oder wenn ihr gar nicht wegfahrt dieses Jahr, was für ein Typ seid ihr? Fahrt ihr lieber ans Meer oder lieber an die Berge? Also wer ist Fraktion Meer? Wer muss das Meer sehen? Okay. Ja, viele? Und Berge? Okay, auch ein paar. Aber ich würde sagen, das Meer hat gewonnen. Okay, dann können wir jetzt aufhören mit dem Gottesdienst. Bei uns zu Hause galt immer die Regel, ganz klar abwechselnd. Ein Jahr Berge, ein Jahr Meer. Und das haben meine Eltern echt lange durchgezogen. Und irgendwann haben wir meine Mutter dann überstimmt. Wir wollten nur noch ans Meer und sie war die Einzige, die so gerne wandern ging. Und irgendwann sind wir öfter ans Meer gefahren. Aber die Faszination Berge hat mich auch irgendwann wieder eingeholt. Und ich finde, es gibt ja auch eine Gemeinsamkeit zwischen Urlaub am Meer und Urlaub in den Bergen. Denn das Tolle ist ja, dass wenn wir auf so einer Klippe stehen und auf den weiten Ozean gucken oder auf die weite Ostsee oder am Strand stehen oder oben in den Bergen und diese Weite haben, dann werden wir selber plötzlich ganz klein. Und unsere Sorgen und unseren Alltag können wir hinter uns lassen. Liegt natürlich auch daran, dass es Urlaub ist. Und so, wir werden ein bisschen kleiner und das, was vor uns liegt und Gottes Schöpfung, bringt uns zum Staunen, wie wir gerade gesungen haben. Ich habe das Gefühl, anders als am Meer ist es in den Bergen, aber tatsächlich noch so, dass die Menschen das Gefühl haben, da oben sind sie Gott wirklich nah und noch so ein Stückchen näher als unten im Tal. Und diesen Aufstieg wagen, das haben wir von dir, Birgit, gehört, das erfordert auch ein bisschen Vorbereitung. Da kann man nicht einfach nur die Strandtasche, Strandkleid und Flipflops einpacken und ans Meer rennen, sondern da braucht man ein bisschen mehr Vorbereitung und eine bessere Ausrüstung. Und der Weg ist auch meistens etwas mühsam. Aber oben dann, auf dem Gipfel, da berühren sich Himmel und Erde. Und dann guckt man zurück und denkt, da habe ich tatsächlich einigen Gefahren getrotzt oder du hast gesagt, da waren Aufstiege, die hätte ich mir nie zugetraut. Und man ist körperlich richtig erschöpft und angestrengt und kommt da oben an und die Seele wird satt, der Geist wird satt, so wie du das so schön beschrieben hast vorhin. Eine Begegnung mitten in der Schöpfung, mit der Schöpfung und dem Schöpfer selbst. Und Berge sind tatsächlich schon seit jeher Orte der Gottesbegegnung. In vielen verschiedenen Religionen werden Gottheiten auf Bergen verehrt. Oder da, wo es keine Berge gibt, werden Berge oder Altäre geschaffen, damit man Gott in der Höhe verehren kann. Und diese massiven Riesenberge sind heilige Zeugen davon, dass da einer ist, der diese Welt ins Leben gerufen hat. Und auch die Bibel steckt voller Berggeschichten, voller Geschichten, in denen Menschen Gott begegnen auf einem Berg. Ich weiß, es gibt einige bibelfeste Leute hier unter euch. Welche Berggeschichten fallen euch ein? Ruft einfach mal rein. Bitte? Die Bergpredigt, genau. Mose auf dem Berg. Was war hier? Genau, 10 Gebote, Mose auf dem Berg. Die Verklärung, da kommen wir noch zu. Genau, die Arche strandet auch auf dem Berg. Also wenn ihr mal drüber nachdenkt, da fallen euch ganz viele ein. Es gibt noch Abraham und Isaak auf dem Berg oder Elia auf dem Karmel. Jesu Versuchung findet auch auf dem Berg statt. Ich habe euch heute diese kleine Erzählung aus dem Matthäusevangelium herausgepickt, so eine Männererlebnisbergwanderung. Ich weiß nicht, ob das so eine Vatertagstour war oder so eine spirituelle Pilgerwanderung, das werden wir gleich noch sehen. Die Verklärung ist es überschrieben in einigen Bibeln. Steht in Matthäus 17, die Verse 1 bis 8. Und ich möchte mit euch mal schauen, ob die Protagonisten in dieser Erzählung vielleicht auch solche Gottesbegegnungen, solche Bergerfahrungen machen. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich 3 Zelte aufschlagen. 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Als die 3 Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Anscheinend geht es diesen 3 Freunden von Jesus ganz ähnlich wie das, was wir vorhin beschrieben haben, wie es uns in den Bergen geht. Sie sind Gott nah. Und nicht nur das, sie erleben einen geistlichen Höhenflug, würde ich sagen, ein Gipfelerlebnis der ganz besonderen Art. Ich habe schon gesagt, oder du hast es auch gesagt, in der Lutherbibel steht Verklärung Jesu. Und ich habe mich gefragt, Verklärung, was ist eigentlich Verklärung? Ist das das Gegenteil von Erklärung? Eigentlich würden wir ja lieber, dass Jesus sich erklärt und nicht verklärt. Und das deutsche Wort Verklärung kommt von diesem Erhellen, Erleuchten von dem Mittelhochdeutschen. Und eigentlich heißt das ja bei uns irgendwie was in ein schöneres Licht rücken, als es eigentlich ist. Und so ein bisschen idealisiert darstellen. Also wenn jemand so ganz verklärt zurückblickt, dann ist der Blick irgendwie so, ganz romantisiert. So benutzen wir das im Deutschen heute, dieses Wort. Und interessant fand ich auch, welche Synonyme mir vorgeschlagen wurden für Verklärung. Da heißt es Sehnsucht, Rückblick, Idealisierung, Rückschau, Nostalgie, Wehmut. Im Griechischen steht hier allerdings Metamorphosis und das heißt einfach Verwandlung. Jesus wird hier vor den Augen der Jünger verwandelt in diese Lichtgestalt. Und das erinnert uns vielleicht daran, dass Jesus wirklich beides ist. Er ist Mensch und er ist Gott. Und das wird auch nochmal deutlich, wenn wir uns anschauen, wie diese Erzählung eingebettet ist im Matthäusevangelium. Schon vor dieser Episode machen die Jünger ganz tolle Erfahrungen mit Jesus. Er heilt Menschen, sie erleben Wunder. Und besonders Petrus ist da ganz vorne weg. Er geht auf dem Wasser. Er sieht Jesus auf dem Wasser gehen. Er geht selber auf dem Wasser. Und er haut dieses Bekenntnis kurz vorher raus. Jesus, du bist der Christus. Ich hab's gecheckt. Jesus ist der Erste, der versteht, mit wem es die Jünger hier wirklich zu tun haben. Nicht nur ein großer Meister, sondern der Sohn Gottes, der Christus. Und das ist vorher ganz oft Thema im Matthäusevangelium. Wer ist dieser Jesus? Und was bedeutet dann Nachfolge? Nachdem die Jünger vom Gipfel wieder runtergekommen sind, nach unserer Geschichte, kommt die erste Leidensankündigung. Und genau da eingebettet ist dieses Gipfelerlebnis. Ja, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Messias, der Auferstandene, aber auch nur, weil er hinabgestiegen ist. Und dieses Erlebnis, bei dem die Herrlichkeit Gottes so sichtbar wird, ist ganz klar in die Passionszeit Jesu eingebettet. Also zur Bergbesteigung gehört das Hinabsteigen auch dazu. Und beides gehört zusammen. Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht, aber auch sein Abstieg, sein Leiden und sein Sterben. Gipfel und Tal gehören auch in unserem Leben zusammen. Also ganz einfach ausgedrückt, ohne Tal gibt's auch keinen Berg. Oder meine Tochter Junia hat das letzten Abends beim Schlafengehen so schön formuliert und hat gesagt, Mama, weißt du, wenn wir nie traurig sind und nie weinen, dann wüssten wir gar nicht, wie schön sich fröhlich sein anfühlt. Und da habe ich gedacht, da hat sie schon viel verstanden. Ich möchte mir diese Erzählung nochmal mit euch genauer anschauen, wie das zusammengehört, Gipfel und Tal. Und möchte so Vers für Vers nochmal durchgehen. Und mein erster Punkt ist dabei, sich in Gottes Nähe führen lassen. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Bäm. Gott ist ganz nah, Gott ist strahlend. Ich habe gedacht, so, das ist so Glitzer, Konfetti, alles super. Keine Dunkelheit, keine Wolke, keine Sorgen. Die Jünger machen hier eine super schöne, wundersame Erfahrung. Sie haben eine Vision, sie sehen Jesus wirklich in diesem Licht, was ihn ausmacht, in diesem strahlenden Weiß. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht habt oder ob ihr solche Erfahrungen kennt. Vielleicht nicht ganz so Glitzer, Konfetti, strahlend weiß. Aber dieses tiefe Wissen, ja, genau, Gott ist nah. So fühlt sich das gerade gut an. Ich bin mit mir, mit Gott im Reinen. Ich glaube, dass ihr solche Highlight-Momente kennt und dass wir sie immer auch haben und auch brauchen beim Gottesdienst feiern, beim gemeinsamen Singen, vielleicht auch beim gemeinsamen Essen oder auch in der Stille vor Gott. Vielleicht habt ihr das, wenn ihr euch körperlich auch so anstrengt und Sport macht und der Kopf sich ausschaltet und ihr merkt, oh, jetzt, alles ist gut. Oder bei einem Rockkonzert oder im Wald, ich weiß nicht, was ihr da für Typen seid, oder im Lobpreis. In Gottes Schöpfung, in Gottes Nähe sein. Und ich habe beim Lesen gedacht, dass Sonntage so ein Potenzial haben, Bergerfahrungen zu sein oder dass man sonntags besonders schön Bergerfahrungen machen kann. Denn Sonntage sind, Gott sei Dank, anders. Am Sonntag ticken die Uhren anders. Und wir sehnen uns, unser Körper, unser Geist, unsere Seele sehnt sich nach etwas Besonderem, nach was Erhebendem. Und diese Bergerfahrungen, diese besonderen Erfahrungen, die rausstechen aus dem Alltag, sind wichtig für uns. Und viele von euch wissen das, der Urlaub, das Wochenende, der Schabbat, das Ausruhen, der Sonntag sind dringend notwendig für unsere Regeneration. Und hier in dem Text steht, Jesus nimmt sie mit, er führt sie auf den Berg. Er führt sie raus aus dem Tal hinauf auf den Berg in Gottes Nähe. Und manchmal brauchen wir solche Impulse von außen, die uns mitnehmen in die Nähe Gottes. Vielleicht können wir in diesen Sommerferien, in diesem Urlaub, das ganz bewusst zulassen, dass wir uns mitnehmen lassen, auch in Gottes Nähe. Und nicht nur körperlich am Strand liegen und chillen, sondern uns ganz bewusst in Gottes Nähe führen lassen. 2. Punkt, die Perspektive weitet sich. In Vers 3 steht, da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Und ich stelle mir das schön vor, aber auch irgendwie ganz skurril. Die sitzen da oben auf dem Berg und dann kommen Elia und Mose, die schon tausende Jahre tot sind, und halten erstmal Kaffeekränzchen mit Jesus. Und ich würde so gern wissen, worüber die da gesprochen haben, was die sich so zu erzählen hatten. Aber davon erfahren wir leider nichts. Und ich weiß, dass ich den Text schon oft gelesen habe und ich habe darüber hinweggelesen, habe gedacht, okay, die haben da eine Erscheinung, da kommen halt auch noch Mose und Elia. Ja, gut, haben sie halt irgendwie was Komisches gesehen, aber irgendwie gehören die dazu, da oben auf dem Berg. Mose und Elia sind die Identitätsträger des Volkes Israel. Mose steht für das Gesetz. Wir haben gerade gesagt, Mose hat die 10 Gebote auf einem Berg auch bekommen. Und die Tora, die 5 Bücher Mose, sind eigentlich das, worauf der ganze jüdische Glaube, das Volk Israel, seinen Glauben stellt. Und Elia ist der herausragende Prophet. Also da kommt nicht einfach nur irgendwer, die sehen da nicht irgendwen, sondern das sind die Identitätsträger, die, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Und beide haben auch ihre eigenen Bergerfahrungen gemacht. Bei Mose auf dem Berg Sinai war auch was los, da kam auch eine Wolke, da war aber ein bisschen mehr Donner und Rauch drin, das war alles so ein bisschen gewaltiger, als er die 10 Gebote in Empfang genommen hat. Und auch bei Elia war einiges los. Auf dem Berg Karmel hat er sich mit den Baalspriestern gestritten, wer der wahre Gott ist. Sehr eindrückliche Gottesbegegnung, die die beiden mitbringen. Sie gehören zur Geschichte Israels. Und das ist die Geschichte, die Gott mit Jesus weiterschreibt. Die Jünger stehen da zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Sie sehen diese Lichtgestalt Jesus auf dem Berg und sie sehen diese Gestalten aus der Vergangenheit. Und für mich zeigt das eigentlich, dass die Jünger da oben ziemlich weit sehen können und ziemlich klar sehen können. Einmal in die Vergangenheit, wo komme ich her? Was ist unsere Geschichte mit Gott? Was ist meine Geschichte mit Gott? Welchen Weg ist er mit mir gegangen? Und zum anderen nach vorne, dieser Jesus, mit dem wir da unterwegs sind, das ist mehr als nur ein gelehrter Rabbi. Was passiert eigentlich, wenn ich diesem Jesus meine Zukunft anvertraue? Was bedeutet Nachfolge dann für mich? Und wir haben schon gesagt, dieser Aufstieg auf den Berg oder das Suchen der Nähe Gottes ist manchmal so ein Ausstieg aus dem Alltag. Wir nehmen eine andere Perspektive ein. Birgit hat das erzählt, wie das sich anfühlt, oben anzukommen. Und ich durfte auch schon einige Berge besteigen. Und ich weiß noch, dass ich eins der krassesten Erlebnisse war, dass man so, wenn man kurz bevor man über die Kante kommt, man ist die ganze Zeit in diesem anstrengenden, immer nach oben gucken, noch so weit. Und dann kommt man irgendwann über die Kante und auf einmal sieht man alles. Man kann in alle Richtungen gucken. Nicht nur da, wo man hochgelaufen ist, sondern im besten Fall auch an den anderen Seiten vom Berg runter. Ich möchte mal mit euch auf den Berg hier steigen. Denn wenn wir Gottes Nähe suchen und den Berg besteigen, dann weitet sich unsere Perspektive und ich kann sogar da hinten bis in den Kinderraum gucken. Und ich kann zurückschauen, was liegt hinter mir? Wo komme ich her? Was war da los in meinem Leben? Warum bin ich so einen Umweg gelaufen? Wem bin ich da begegnet? Oder warum hat das so lange gedauert letztes Jahr, bis ich da und da angekommen bin? Ich sehe das, wenn ich in Gottes Nähe bin und die Perspektive wechsle. Und ich kann nach vorne schauen und wissen, dieser Jesus, diese strahlende Gestalt, er ist der Sohn Gottes. Was passiert, wenn ich mich ihm anvertraue und mit ihm in die Zukunft gehe? Was wird von hier oben aus klarer und deutlich und was wird ganz klein und lasse ich hinter mir? Was ist gar nicht mehr so wichtig, wenn ich hier oben stehe? Und was wird groß und deutlich? Dritter Punkt. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Petrus sagt zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Und wenn du willst, dann werde ich drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Keine Ahnung, wo der die Zelte so schnell herhaben wollte oder die Hütten. Aber es ist Petrus so, wie wir ihn kennen und lieben. Er reagiert wie viele, die irgendwo an einem schönen Ort gelandet sind oder ein beeindruckendes Erlebnis hatten. Ja, Jesus, hier ist es super. Hier, lass uns mal hier bleiben. Hier ist echt gut. Und ich weiß nicht, ob es euch im Urlaub auch so geht, dass ihr sagt, nö, ich bleib jetzt hier. Da ist mein Alltag ist so schön weit weg, ich bleib jetzt hier. So ein Tag, so wunderschön wie heute, der dürfte nie vergehen. Aber Jesus geht da nicht drauf ein. Es geht nicht jeden Tag darum, super schöne, krasse Erfahrungen mit Gott zu machen. Und unser Glaube besteht auch nicht aus diesem Sonntagmorgen-Gottesdienstgefühl, dass wir super schöne, krasse Erfahrungen mit Gott machen. Es geht nicht um uns, dass wir immer heiliger oder immer abgefahrener werden. Der Alltag gehört dazu. Diese Verklärung da oben auf dem Berg bereitet die Jünger auf das vor, was danach kommt, der Abstieg vom Berg, die Leidensankündigung von Jesus, hinunter ins Tal, hinunter zu den Menschen. Vierter Punkt, hört auf Jesus. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Eine lichte Wolke, Gott verbirgt und offenbart sich gleichzeitig in der Wolke. Das war beim Auszug aus Ägypten auch schon so, die Wolkensäule symbolisiert so Gottes Gegenwart, sie ist da. Und vorhin habe ich auch schon erzählt, am Berg Sinai war es eine bedrohliche Wolke, aus der Gottes Stimme sprach. Und Wolken können beides sein. Sie können bedrohlich und schützend sein. Wenn man in der Wüste unterwegs ist, dann sind Wolken oft die einzigen Schattenspender, die man so hat. Aber wie wir es bitter gerade auch bei uns in Deutschland merken mussten, Wolken bergen auch das Risiko für Tod und Sturzfluten und Starkregen. Hier ist es eine lichte Wolke und Gott spricht tatsächlich selbst. Ich wünsche mir oft, dass Gott ganz persönlich zu mir spricht. Besonders in so Bergzeiten, wenn ich mich ihm ganz nah fühle, dann frage ich Gott, was hast du mir zu sagen? Was möchtest du mir heute sagen? Und ich finde es cool, dass Gott hier spricht und selber was sagt. Und er sagt, hört auf den da. Das ist mein geliebter Sohn. Der hat genug zu sagen. Und vielleicht bedeutet so ein Perspektivwechsel ja auch, auf das zu schauen, was schon da ist, auf Jesus zu schauen. Und auf Jesus zu hören. Und vorhin kam als allererstes die Bergpredigt, die ihr genannt habt. Die steht auch im Matthäusevangelium. Und da hat Jesus einiges zu sagen, wie unser Handeln, wie unser Leben unten im Tal aussieht, im Alltag. Nicht nur oben auf dem Berg in Gottes Nähe, sondern mittendrin unter den Menschen. Fünftens, Jesus berührt und nimmt uns die Angst. Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Die Reaktion der Jünger so wie wir sie im Alten Testament oft lesen, sie werfen sich nieder. Gott selbst ist da und spricht zu uns. Das ist ein heiliger Moment. Wir können gar nicht anders, als uns niederzuwerfen. Sie haben sogar Angst, Furcht, Ehrfurcht. Im Markus-Evangelium ist es an der Stelle so, dass sie einfach umkippen. Also sie sind so überwältigt von Gottes Gegenwart, dass sie umfallen. Und das steckt schon auch in dieser Bergerfahrung drin, in dieser Begegnung mit Gott, dieses ehrfürchtige Staunen, dieses einfach nur dastehen vor Gottes Schöpfung, vor Gott selber und sagen, ich habe selbst keine Worte mehr, ich kann einfach nur staunen über das, wie du bist und wie du zu mir bist. Aber noch schöner finde ich den nächsten Satz, denn wir müssen nicht in diesem ehrfürchtigen Staunen stehen bleiben, sondern wir kennen Jesus und wir sind Nachfolger von Jesus und Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Und dieses Wort berühren, was hier steht, ist das gleiche Wort, was benutzt wird, wenn Jesus heilt oder wenn er Tote auferweckt. Und auch der Satz, den Jesus sagt, ist der Satz, den er sagt, wenn er heilt oder wenn er Tote auferweckt. Steht auf. Fürchtet euch nicht. Jesus, der Auferstandene, heilt, berührt, weckt uns auf, nimmt uns die Angst. Und das brauchen wir, wenn wir nach so einer heiligen Gotteserfahrung wieder in den Alltag zurück müssen. Und der letzte Vers, den habe ich überschrieben mit Jesus bleibt. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Manchmal haben wir gar nicht solche Gipfelerlebnisse mit Gott. Manchmal sind wir so zu und lassen uns gar nicht mitnehmen. Diese schönen geistlichen Erfahrungen mit Gott, diese Offenbarung. Vielleicht sitzen wir da und sagen, ja, das wäre schön, das mal zu erleben, aber so richtig habe ich das noch nicht erlebt. Zum einen lade ich euch ein, euch von Jesus mitnehmen zu lassen und verführen zu lassen, euch die Zeit auch zu nehmen. Und zum anderen kann ich euch beruhigen, da gab es noch mehr Jünger, die waren nicht mit oben auf dem Berg, die waren unten im Tal und sie wussten, Jesus kommt wieder. Und Jesus bleibt nicht da oben. Er ist keine Lichtgestalt für immer und sitzt da oben auf dem Berg und wartet, bis wir da uns hochbeamen. Sondern er geht runter und er geht mit uns diesen Berg runter und er ist uns nah, mitten in unserem Alltag. Und ich verstehe diesen Text als Einladung an uns, wirklich Gottes Gegenwart immer wieder zu suchen, Jesus anzuschauen und ins Staunen zu kommen. Und auch die Perspektive auf unser Leben verändern zu lassen, auf Jesus zu hören und mit ihm runtergehen, mitten ins Leben. Dabei segne uns Gott. Amen.